Manchmal, ja, manchmal ist es hilfreich, ein bisschen abzuwarten, Distanz zu gewinnen, sich Zeit zu lassen. Manchmal ist das hilfreich. Um dann die eigene Meinung selber zu prüfen, zu revidieren und dann darüber zu reden. So ein bisschen möchte ich es machen mit einer Predigt über Corona. Das ist meine erste. Und ich habe mich geweigert, bis jetzt über das zu reden. Ich habe schon darüber geredet. Und ich habe es gemerkt, auch der aufmerksame Hörer durch die gewisse Predigtserie, wo wir gegangen sind, das ganz stark mit unserem Zeitgeschehen zu tun haben. Ohne, dass man immer von dem reden muss. Ja. Aber ich habe mich entschlossen, doch mal noch eine Predigt dafür zu verlieren. Was haben wir gelernt? Ist die Frage. Wir sind weiterhin am Lernen, aber was haben wir bis jetzt gelernt? Haben wir etwas gelernt? Und das, was wir erkannt haben, ziehen wir Schlussfolgerungen daraus für unseren weiteren Weg, für unsere weitere nächste Herausforderungen, die werden kommen, die wir immer noch haben, wo wir drin stecken, wo manches Ungewisses wir haben, vor uns haben. Was haben wir erlebt? Ein kleiner Virus bringt die ganze Welt in eine Schockstarre, drunter und drüber. Wir haben erlebt, wie innerhalb weniger Wochen ein nicht harmloser Virus sich global ausbreitet, Freiheiten eingeschränkt werden, Beziehungen teilweise erschwert werden, soziale Spannungen hervorrufen, wirtschaftlich viel Lähmung da ist, Behinderung. Wir haben gelernt, wir haben gesehen, wie schnell kann alles oder vieles anders werden, in nur wenigen Wochen. Rein der Umstand, egal wie man jetzt darüber denkt oder das einordnet, allein der Umstand, wie schnell kann etwas anders werden. Ich habe einen Vers gesucht, wie auf den gestossen, in Jakobus Kapitel 4. Ein guter Brief, der einem recht päckelt und herausfordert und aufrüttelt. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird, schrieb der Jakobus. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt selbstsichere Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Ihr aber tut so groß mit euren hochfahrenden Gedanken und vermeintlichen Errungenschaften wie verwerflich. Was ist euer Leben schon? Wie schnell ist das Dampfwölkchen verpufft? Wenn der Herr möchte, Gott hat die Hand drüber. Gott kann er ganz anders zulassen, wenn er seine Hand ein bisschen zurücknimmt, wenn er reagiert auf unser hochmütiges Leben. Da können ganz andere Viren kommen. Da kommen noch andere Varianten, Mutationen. Kann dies und jenes noch quer reinkommen. Was haben wir schon in der Hand? Wenn der Herr will und wir leben. Die Corona-Krise soll uns Menschen das erste Mal einfach demütig machen. Stattdessen benehmen wir uns wie kleine Experten und landen regelmäßig in unfruchtbaren Diskussionen. Das ist noch nicht besser geworden. Zuerst ist das Virus, dann ist das Thema Impfen und es geht noch weiter. Die Krise treibt Keil in Beziehungen, Familien, manchmal auch Gemeinden. Und Positionen klaffen erschreckend auseinander. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, eigentlich gibt es ja nur eine richtige Meinung. Und das ist meine. Ja. Er hat gar kein Problem. Wir leben in einer Zeit von der Intoleranz. Wie ist predigt worden, Toleranz sein? Vergiss es. Vergiss es. Corona-Krise hat die Pandemie hat's zum Tag geführt. Spätestens mit dieser Pandemiezeit. Wie intolerant wir sind. Oder? Der andere hat einfach, kommt einfach nicht raus. Er ist falsch informiert. Einseitig. Der ist Gehirn gewaschen bereits. Der ist schon lange verführt. Verschwörungstheorien und. Die Meinung vom anderen wird erbarmungslos attackiert. Es wird gefeitet, sehr emotionsgeladen. Verachtung bis zum Hass. Was läuft da ab? Es können auch andere Themen sein und es läuft dazu so. Jesus hat einmal gesagt und er redet über die Endzeit, Matthäus Kapitel 24. Und das ist natürlich auch Endzeit, im Fall mega schön, die Blumen. Wir müssen die mal anschauen. Wunderschön. Jede anders. Gehen wir zum Thema zurück. Jesus hat von der Endzeit geredet. Und eben, das ist ja das Thema mit der Corona. Ja, musst nur Offenbarung hineinschauen und das ist ja spannend, wobei jetzt mit Pandemien und Seuchen das hat den Best gegeben, das ist viel krasser gewesen, das ist da, wo wir haben, Peanuts, wie auch immer. Was redet Jesus von der Endzeit? Oder können mir andere Texte entgegen, wo mir mehr zusetzen? Matthäus 24, ab Vers 10, ich nur so ein bisschen zusammenfassend daraus lesen. Viele werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Man wird sich gegeneinander erheben. Wie wird das einmal sein, wenn wir schon wegen Corona uns dermassen auf Palmen jagen lassen? Wir sind halt ausnahmslos alle direkt betroffen. Ja? Ausnahmslos. Das wird sicher auch sein. Wir reden nicht mehr über Themen, die eigentlich nur Ansichten sind, aber uns gerne nicht betreffen. Von da kann man auch streiten. Jesus hat damit gezeigt, gesagt, auch mit dem Text, auch andere, Menschen finden immer mehr einen Anlass, sich gegenseitig aufzuhetzen. Völker werden sich gegeneinander erheben. Und jetzt gerade in unserem Fall, es ist natürlich auch eine etwas komplexe Geschichte. Und ich würde jetzt zwei grosse Aspekte bringen. Zum einen natürlich auch noch, wir sind zu viel informiert und zu wenig informiert. Ja. Man weiß gar nicht alles und doch reden wir doch die ganze Zeit davon. Und jetzt ist es so, dass natürlich ganz viel Besorgnis da im Raum sind. Der eine sorgt sich stark über Gefährdung vom Virus mit Angehörigen, die krank sind. Der andere sorgt sich stark um Eingriff in Freiheitsrecht. Besorgt über die sozialen Folgen, besorgt über die wirtschaftliche, existenzielle Perspektive, besorgt über den Einfluss der Medien, besorgt über die Entwicklung von unserem politischen System, wo eine führt das. Besorgt, Angst vor einer Herrschaft von der Angst und so weiter und so fort. Wir haben gemerkt, die gleiche Krise löst ganz unterschiedliche Sorgen und Ängste aus, wo alle in einem völlig anderen Bereich liegen. Und zudem haben wir weiter beobachtet und daraus gelernt, hoffentlich, dass wir als Menschen ganz unterschiedlich reagieren auf Krisen. Unserer Persönlichkeit entsprechend. Und dass der eine sich schnell stressen lässt und der andere halt wenig. Und allein das kann schon Spannungen auslösen. In der Familie, Beziehungen, Ehe, ganz unabhängig von Corona. Ihr habt eine Grafik, ich tue die da euch einblenden. Ihr habt es auf dem Blatt, das ihr mitnehmen könnt. Zusammenfassung von der Predigt. Da ist eine Grafik drin, ein Pastorenkollege von mir. Ich habe es vergessen, eigentlich hätte ich seinen Namen, woher die Grafik ist. Hätte ich noch müssen rein rechtlich anschreiben, aber er nimmt es mir nicht übel. Der David Jani, FG Sumiswald. Er hat die Grafik gemacht im Rahmen von einer Pastorenkonferenz, die wir via Zoom miteinander verbracht haben. Im Frühling hat er die Grafik mal gezeichnet, entwickelt, ist es in seiner Hand. Diese stellt dar, wie wir reagieren, wie wir ausgerüstet sind, um eine Krise zu bewältigen. Das sind zwei Achsen. Die horizontale Achse beschreibt, in welche Richtung du gehst. Du wirst aktiv, du unternimmst etwas, setzt dich in Trab oder du ziehst dich zurück und wartest mal ab und wirst eher passiv. Der eine geht in Konfrontation, der andere in Rückzug. Und dann sieht man auch noch das Stresslevel tief oder hoch. Also je nachdem bringt dich das viel schneller in Stress oder weniger. Und da drin ein grosser Bereich, wo wir uns drin bewegen. Wo wir uns nicht nur einer Art vorzufinden sind, sondern in verschiedenen Bereichen wir uns bewegen, wo möglich hast, die ganze Runde schon durchgetourt. Ja, ich sehe mich bei überall ein bisschen. Soll eine Hilfe sein. Der eine hinterfragt zuerst einfach gerade mal die ganze Geschichte. Ein anderer reagiert mit Anpassung, ja dann halt, dann kommt die Lösung dran. Eine weitere Person ist einfach mal am Beobachten, am Prüfen. Da gibt es warnende Stimmen, Lösungsvorschläge. Ein gewisses Level an Stress ist auch gut, das brauchen wir im Leben. Das fördert Innovation, Forschung auch, Reflexion. Wir sind so geschaffen, wo Druck ist, das entsteht Energie aus unserem Leben. Bejahen das auch, aber zu viel Stress ist dann auch wieder nicht gut. Oder? Und so läuft es bei uns ab. Es hat ja auch Positives gehabt. Wir sind aktiv geworden und haben uns auch mit Livestream mal probiert. Mit Livestream haben wir einiges erreicht. Hat das ganz bewegendes Beispiel, ich kann es nicht von vorne bringen, was Livestream ausgelöst hat im Menschenleben, wo keinen Zugang zu uns haben. Also man wird kreativ. Und jetzt sehen wir den äußeren roten Ring. Problematisch wird es, wenn wir uns in unseren verschiedenen Empfindungen, Verhaltensweisen, Strategien, Reaktionen, wenn wir in roten Bereich hineinlaufen. Roten Bereich hineingeraten. Da sehen wir schon von den Begriffen, dass die alle so ein bisschen negativ behaftet sind. Also nicht nur wachsam, analysierend, überlegend, sondern depressiv. Nicht nur gelassen, sondern einfach nur noch auf sich, sein eigenes Wohl fixiert. Nicht nur kritisch, sondern wütend, nicht nur flexibel, sondern oberflächlich, nicht nur innovativ, sondern wirklich mit Zeit völlig überfordernd. Die Frage ist, wo siehst du dich in dieser Skala inne? Wo denkst du, wo bist du auch schon gelandet und in welcher Ecke? Das kann sehr helfen, nimm dir doch Zeit, auch die Hei. Die Grafik kann helfen, auch so in anderen Lebensherausforderungen. Vielleicht eben gerade auch in der Ehe, es gibt vielleicht sicher auch noch bessere Übersichten. aber sie kann dir helfen im Hauskreis, schau es doch mal miteinander an. Und dann ist es auch gut, einander zu sehen, nicht nur im roten Bereich, wo man merkt, aha, darum finden wir uns nicht, sondern auch im Rückgrün, dass man einander auch sieht, im grünen Bereich, die starken Eigenschaften, die jeder hat, die zu anerkennen. Wir haben einfach aus der Geschichte gelernt, Stress treibt auseinander. Hoher Stress treibt auseinander. Und je schneller sich das Krisenrad dreht, oder, desto mehr geraten wir naturgemäß einfach in Bereich hinein, wo wir uns dann wie nicht mehr finden und finden, der lebt ja völlig in einer anderen Welt. Wir müssen ernüchternd feststellen, es gibt Ansichten, die lassen sich nicht zusammenbringen. Und es wird noch weitere Ansichten sein, die bringen wir nicht auf einen Punkt. Das sind Facts. Und das ist, wir müssen uns mit dem auch ein bisschen versöhnen und sagen, ja, es ist so. Sie sind da auch in der Gemeinde. Was möchten wir tun? Ich habe hier ein schönes Bild. Gratwanderung hier. Wenn es mal Kasten Richtung Stauberkanzel geht. Manchmal ist es, müssen wir so wie den Weg finden, wo man kann schnell von der einen Seite auf die andere Seite vom Ross runterfallen. Jetzt auf Corona bezogen, und jetzt würde ich jetzt betonen, bringe ich drei Punkte. Der erste Punkt, sein Dein, yes, genau das ist es. Und der andere sagt, aber nicht nur da, nicht nur das. Warte, Frappi, gehen die drei Punkte durch. Und das, was ich jetzt bringe, ist nichts Neues und soll mehr Grundlage legen. Ich sage auch nicht in dieser Predigt, wie ich es persönlich über die Geschichte denke, wo wir drin stecken. Hoffentlich nicht mehr lang. Es soll eine Grundlage geben. Wir müssen das einiges ein bisschen genauer anschauen. Der erste Aspekt, die erste Herausforderung ist, die wir tun sollen, im Zusammenhang mit der Pandemie. Unterordne dich der staatlichen Obrigkeit. Muss das kommen? Sind doch jetzt auch Kirche. Schau jetzt, wir sind ein Punkt. Römer 13, ab Vers 1, dort redet Paulus, dass jedermann sich der staatlichen Obrigkeit soll unterordnen. Ich möchte den Abschnitt nehmen aus 1. Petrus 2, 13 bis 17. Können die Hai nachlesen vom Blatt. Ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes, sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit euch beschuldigen. Ihr seid aber keine Sklaven, sondern freie Menschen. Nutzt eure Freiheit. Sie berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, aber Diener Gottes, um als Diener Gottes zu leben in dieser Welt. Achtet alle Menschen. Liebt eure Geschwister im Glauben. Fürchtet Gott und ehrt den König. Erweist dem König Respekt, kann man auch so übersetzen. Ich muss da nicht viel dazu sagen, nur so viel. Der Petrus vertritt diese Position und der Paulus auch im Kapitel 13, lebend unter einer römischen Herrschaft, unter Anfindung gegen die Christen. Also rein schon mal politisch gesehen, viel, viel problematischer als wir stehen, wenn wir Demokratie haben. Zum anderen Anfindung, Verfolgung von Christen, die wir nicht haben. Auch nicht durch die Pandemie. Überhaupt nicht. Und in dieser Zeit und dort Da sagen wir das den Gläubigen gesagt, die unter Verfolgung bereits gelitten haben. Die Gläubigen sollen ihren Respekt und ihre Unterordnung gegenüber der Obrigkeit nicht aufgeben. Nicht nur das, sondern sie sollen für sie beten. 1. Timotheus 2, Vers 2. Auch wenn die Regierung vieles falsch macht und manches sinnlos läuft, sich falsch entscheidet, Sachen erlaubt, wo man sich an den Kopf langen muss, wo problematisch ist. Nächster Punkt unten noch, gell? Gott möchte eine Regierung, auch wenn sie letzt ist, aber dass eine Regierung im Land ist, um ein Land zu erhalten, dass nicht zu Grund geht in Chaos und Anarchie. Und unser Maßstab ist in erster Linie Jesus Christus. Da kennen wir sein Leben, seine Geschichte. Und wir uns ja klar, was für eine Haltung er hat. Sich unterordnen heisst auch sich einordnen. Das heisst, mit sich einzubringen, mit gewissen, in gewisser Augenhöhe auch seine Bürgerrechte wahrnehmen, wie der Paulus das gemacht hat, wo er einmal einfach gefoltert worden ist und verschleppt worden ist, weiss was, und dann haben sie, sich plötzlich zurückgezogen und der Paulus hat gesagt, stopp, halt, ihr lasst mich jetzt nicht einfach so springen, weil ihr ein bisschen fies sind und niemand soll es doch wissen, ich will den Prozess, ich bin römischer Bürger. Er hat darauf gepocht, dass er vor ihnen aussagen kann. Also er hat seine Rechte genommen und appelliert. Übrigens auch im Alten Testament mit der Bibelstunde sind wir gerade dran mit dem Prophet Daniel. Der Daniel und seine Freunde haben sich gewehrt, Kapitel 1, gegen den Königsfood. Also ich meine, gut, das war ja schon im Jahr, aber Wasser und Gemüse wollten sie essen, weil das war für sie unreins gewesen. Und sie waren in einem Dilemma. Und jetzt heisst es nicht, dass der Daniel in dieser Angelegenheit, muss ich sagen, das ist eine andere Geschichte von Daniel, aber dass der Daniel einfach, das heisst nicht einfach, dass sie sich weigerten, sondern sie haben das Gespräch gesucht mit dem obersten Aufseher. Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, sagte Daniel. Das Gespräch gesucht. Lass doch. Oh, ich komme aber noch mit Problemen, der killt mich, wenn ich euch da. Komm, gehen wir es weg. Und gleichzeitig haben sie beten und gerungen und Gott hat Türen aufgetan. Christen sollen sich einbringen, diesbezüglich. Würde ich jetzt doch noch Klammer kurz aufmachen. Ich muss das jetzt einfach mal noch. Diesbezüglich hat sich der Freikirchenverband vorbildlich verhalten. Man ist informiert worden und teilweise zu wenig informiert. Das ist vielleicht auch, wenn wir zu wenig informiert haben. Aber manchmal ist es auch schwierig, über Sachen zu informieren, die im Wandel sind. Von Anfang an von der Pandemiezeit hat er das Gespräch gesucht mit den Verantwortlichen vom BAG auf der, in der höchsten Etage. Als Chilen. Und es war ein Ringen, ein Verhandeln. Bei der zweiten und dritten Welle hat es Früchte gezeigt, dass Chilen mehr Freiheiten zugestanden worden sind als im ganzen Rest der Gesellschaft. Durch Respekt, durch Fürbitte, durch Unterordnung. Wir stehen hinter unseren demokratisch gewählten Politikern, solange sie im Amt sind. Wir akzeptieren die demokratisch-politische Entscheidung in unserem Land. Das sage ich einfach so. und bin und plädiere stark dafür. Und nutzt unsere Rechte. Jetzt gibt es nochmal ein Referendum. Dann stimmen wir nochmal ab. Und dann wissen wir es. Und dann gehen wir den Weg. Gottes Name. Zweitens. Oh, Joachim, bin froh, bringst du das noch. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gehorchen vor allem Gott. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29. Das kann so verstanden werden. Und manchmal nimmt es so, ja, Gott folgen ist schon noch wichtiger als dem Staat folgen. Das hast du aber nicht gemeint. Ein bisschen mehr folgen als dem Staat. Das ist wie gegenseitig, oder gegenseitig ausspielen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer hat das gesagt? Der Petrus und der Apostel, nachdem sie weiter von Jesus erzählt haben, obwohl es ihnen klipp und klar verboten worden ist. Es gibt Gründe, sich der staatlichen Anordnung zu widersetzen. Es gibt Gründe. Wann ist das der Fall? Wann ist da die Rotlinie? Das ist die grosse Diskussion, oder? Ich sage einfach, schauen wir ins Wort Gottes rein. Schauen wir in die Bibel rein. Wann ist es vorgekommen, dass Widerstand geleistet worden ist gegen staatliche Verordnungen? Wir haben hier in 2. Mosebuch bereits eine Geschichte, eine spannende Geschichte. Die Ägypter haben die hebräischen Hebammen gezwungen, wenn ihr euren jüdischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Also alle Bübli müssen umkommen, sobald sie das Licht der Welt erblickt haben. Dann lesen wir Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen alle Kinder leben. Das hat natürlich, darauf hat der Pharao reagiert, als er es gecheckt hat, dass das nicht funktioniert, seine Anordnungen. Er rief die Hebammen zu sich und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lässt, die Büblein leben lässt? Und jetzt haben sie einfach dick gelogen. Die Hebammen antworten dem Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Ja, okay. Wie auch immer, sie haben gelogen, sie haben eine Ausrede gesucht. Wir wissen, aus der Geschichte raus, aus der jüngsten Geschichte, bis auch heute, dass Menschenleben geschont wird, um eigentlich dem Staat nicht Folge leistet, wo gelogen wird, verduscht wird, zur Zeit der Judenverfolgung, Naziregime, Dietrich Bonhoeffer hat ja auch gerungen. Und er hat gesagt, jetzt ist die Rotlinie übertreten für mich und hat sich der Widerstandsbewegung angeschlossen, mit dem Anliegen, Menschenleben zu retten. So, das ist mal die eine Situation. Eine andere Begegnung, auch im Alten Testament, ich habe Daniel schon erwähnt, Daniel Kapitel 3, die Freunde von Daniel sind da dran gekommen, sie hätten sich sollen niederfallen und anbeten, die grosse Statue vom König, die er errichten lassen hat. Alle sollen sich verneigen vor der Statue, vor dem König als einzigen Gott. Und die Freunde von Daniel haben es nicht gemacht. Der König hat sie dann in den Feuerofen geschmissen, Gott hat sie gerettet. Sie haben Gott allein in ihrem Leben geehrt und kein König als ihren höchsten Instanz duldet, bejaht. Daniel Kapitel 6, es ist verboten worden, den eigenen Gott anzubeten. Also die eigene persönliche Glaube zu leben. Und der Daniel, nichtsdestotrotz, macht sogar das Fenster auf und betet richtig Jerusalem, dreimal am Tag. Folge war, er ist in die Löwengrube gekommen. Wenn man sich der staatlichen Ordnung widersetzt, muss man damit rechnen, natürlich auch bestraft zu werden. Und da haben die Leute in Kauf genommen. Gott hat auch den Daniel gerettet. Es ist nicht immer so der Fall, dass das so passiert. Der Daniel, ein Beispiel für uns. Im Neuen Testament, die Situation, die ich schon angeschnitten habe, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20, der Vorfall im Verkünden, da sagen die, der Petrus und Johannes, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Auch wenn ihr uns verbietet. Ihr dürft mich gerne auf andere Textstellen hinweisen. Such mal, also vielleicht habe ich da, bin ich da unvollständig und ja. Aber ich meine, dort ist die rote Linie überschritten, wo uns die Bibel ein Beispiel zeigt, ist, wo der Staat mich auffordert, zu unterstützen, dass Menschenleben ermordet werden. Wo der Staat mich auffordert, meinen Glauben zu verleugnen. Wo der Staat mich auffordert, meine Beziehung mit Jesus aufzugeben. Also mein Glauben nicht dürfen zu praktizieren, meinen eigenen persönlichen Glauben nicht dürfen zu praktizieren. Und wo der Staat mich auffordert, mir zu verbieten, meinen Glauben zu bekennen. Punkt. Das sehe ich bei der roten Linie. Der Matthias Swart, ein Gemeindeleiter, schreibt, Petrus kämpfte nicht um sein eigenes Recht und seine Freiheit. Sein Kampf war der um die Seelen seiner Mitmenschen. Dafür ging er auf die Straße. Dafür ging er ins Gefängnis. Dafür ging er letztendlich in den Tod. Paulus war in mehrere Prozesse verwickelt, weil er vor Gericht gezerrt wurde. Dort allerdings diskutierte er nicht Staatstheorie und Freiheitsrechte, sondern verkündete das Evangelium und bezeugte seine Verpflichtung auf den Herrn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss mit dem dritten Punkt. Leb als Mensch von der Hoffnung. Bin ein Mann von der Hoffnung. Bin eine Frau von der Hoffnung. Nachfolger Christi sind keine Nörgler, Pessimisten und Jammerer. Römer 12, Vers 12. Ein Vers, wo noch mehr beinhaltet, wo alles schön zusammenpackt, schönes, wunderbares Päckchen ist. Seid fröhlich in der Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Die Hoffnung zuerst. Seid fröhlich in der Hoffnung. Das Bestimmendste in deinem Leben ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese Haltung vertreibt sich irgendwie schlecht mit so einem tendenziellen Schwarzsehen, wo manchmal bis zu einer Dramatisierung daherkommt. In verschiedenster Richtung, wohlverstanden. Also jetzt Sache Corona, eine Panik überkommt, was da alles kann passieren, auslösen, Verbreitung, verfüllte Spitäler. Mein Sohn schafft auf der Intensivstation. Er hat ganz verschiedene Geschichten. Und man sagt, du Papi im Fall, oder? Zeigt andere mir Zusammenhänge auf. Ich habe dort völlig in den Tunnelblick geraten. Infektiologen, die teils einen Tunnelblick haben, nehme ich an, oder Prognosen stellen, die dann auch anders sind. Auf der anderen Seite auch. Man redet ja schon von der Lambda-Variante. Es gibt noch, das griechische Alphabet hat noch einige Buchstaben. Ja, wenn nichts unternommen wird, Aber das mit der Impfpflicht, das hört nicht auf, oder? Und das Schwere, wer profitiert eigentlich davon? Was steckt da dahinter? Wer ist der Schuldig? Man sucht immer den Schuldig. Niemand will die Verantwortung tragen für das, was er sagt oder entscheidet. Aber der Schuldig, den will man wissen. Was entscheidet die jetzt in Bern oben wieder? Fragen, die nach einer Antwort suchen, aber es sind Fragen, die negativ orientiert sind und uns abziehen und uns in den Tunnelblick hineindrücken. Man nervt sich, man denkt düster. Und entsprechend wird auch geredet über andere. Und da steht sehr viel auf dem Spiel, sehr viel. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Reden vom Hörensagen. Wir müssen uns verantwortlich gegenüber jedes Wort, das wir gesagt haben. Ich fordere euch auf, wohlgesinnt zu sein, dankbar zu sein, dankbar zu bleiben, in Achtung vor Menschen und vor unserer Regierung. Ich erachte die Pandemiezeit als einen Stresstest für die Gemeinde Jesu. Ein Stresstest für weitere Zeiten, wo es nicht mehr, ums Eingemachte geht. Wir leiden oder haben gelitten unter Einschränkungen, nicht um unseres Glaubens willen, nicht weil wir unseren Glauben nicht dürfen praktizieren, nicht wegen dem. Gott schenkt Gnade, dass wir im Geist von Daniel, Petrus und Paulus, wie sie denken und handeln und Zeit auskaufen. Und zwar unsere Energie, das Entscheiden in ihn investiert, in ihn setzt. Ich komme zurück zu dieser Grafik. Wir haben das Abend mal miteinander. Ist jetzt noch gerade, wenn ich die Tischchen sehe, ist jetzt gerade noch spannend. Mein Lieber, wo es abends mal Nüsslis und Funkennels, wo es uns bereit gemacht haben, ist auch ein Kreis. Und da kannst du dann auf dein Becherli, dein Brötli nehmen, gemäss dem Punkt, wo du vielleicht stehst. Das ist dann so spontan, da geht es nicht. Aber wenn ich mit dem wirklich möchte sagen, schau, als Gemeinde Jesus sind wir, dürfen wir ganz verschiedene Positionen haben. Aber bitte nur im grünen Bereich. Da könnt ihr euch tummeln drin. Vielleicht sind die Worte nicht ganz richtig gesetzt gewählt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir dürfen und sollen verschiedene Ansätze haben. Und das braucht es auch. Aber nicht im roten Bereich. Und für das haben wir das Kreuz. Das Kreuz in der Mitte. Gerade auch, wenn wir im roten Bereich gelaufen sind, wenn wir uns verrennt haben oder die anderen Belange. Jesus, der uns vergibt und der uns zurück ins Mitte einlädt. Wir möchten miteinander jetzt für den einen Moment ganz in die Mitte kommen und unsere Meinungen und Positionen verlieren, vor Gott kommen und ihn um Gnade und auch Vergebung bitten, wo wir Aussagen gemacht haben, wo nicht furchtbar sind, wo wir andere verletzt haben, wo wir einander vorbeigeredet haben, wo wir Beziehungen erschwert haben, bis hin, ich weiss, im nächsten Umfeld, wo Beziehungen wirklich völlig zerbrochen sind, weil es um das Thema gegangen ist, wo wir irgendwie mitgetragen haben. Dass wir hier zu Jesus in die Mitte an den Tisch kommen. Und nimm deinen Saft. Jesu Blut für dich. Das Brot. Jesu Liebe ist geschenkt, damit du dich nährst. Er hat sich aufgelöst für dich. Nimm, leb von Jesus, von seiner Gnade. In dieser Nacht, wo er verraten worden ist, hat Jesus das Brot genommen. Hat es den Jünger gegeben und hat gesagt, nehmt, das ist mein Lieb. Nehmt es als Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und er hat den der Traubensaft, der Saft vom Rebstock genommen und hat das die Jünger gegeben und gesagt, nehmt davon als Zeichen auf meinem Bund, wo für eine Ewigkeit hebt. Ich habe euch vergeben. Ich sprich dich zu meinem Kind und der Bibel liebt es. Gang deinen Weg. Gang in deinen nächsten Schritt. Sei es in die Ferien rein, sei es in den Corona-Test rein, das Impfen rein oder abgewiesen werden, egal was. Du bist mein Kind und dich habe ich erwählt. Lebe als Licht und Salz, als Frau, als Mann von der Hoffnung. In meinem heiligen Jesu-Namen. Kommen dazu, lass dein Worship-Team gerade als erstes kommen. Wir gehen nachher über in ein Lied und miteinander werden singen. Und ihr könnt euch verteilen und euch einfach bedienen und Jesus im Bild vom Abendmahl mit am Platz zu nehmen. Platz zu nehmen, ja. Wir danken dir, Vater im Himmel, für deine Güte und Treue und dass du uns immer den neuen einlatscht, wirklich uns aufs Eigene zu fokussieren. Von der verfolgten Gemeinde auch zu lernen. Von den Jüngern, von den Aposteln, von dir, Jesus selber. Danke für den Moment von der Ruhe, von der Begegnung. Wir brauchen dich so und danke dir, was du so viel Hoffnung in unser Leben. Amen.